TikTok, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu der 27. Folge von Geek Talk im Jahre 2013. Heute Abend wieder mit dabei unser Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend und es hat gerade gesprochen der Martin.
Guten Abend, liebe Hörer, guten Abend, Tobi.
Ja, da sind wir wieder in trauter Zweisamkeit.
Ja, ist das nicht schön? Wie schon ja. Fast ein altes Ehepaar oder so.
Oh wei, oh wei.
Schlimm, schlimm. Ja, wir haben Nachträge. Zum einen geht es unseren lieben Kollegen Rico an. Tobi, du hast in der letzten Folge einen kleinen Fehler einschleichen lassen.
Oh ja.
Kläre unsere Hörer doch mal kurz auf.
Wir haben da über die Podunion als solches gesprochen und über einen Podcast. Und um es ganz korrekt auszudrücken, es heißt Podunion Magazin Podcast.
Nicht, dass ihr uns noch den Falschen hört. Nee, Quatsch. Podcast-Ding müsst ihr auch unbedingt anhören. Hat immer wieder interessante Typen und interessante TypInnen sowie Themen mit drin.
Ich wollte gerade sagen, interessante Tüten, aber das ist was anderes.
Anderes Projekt.
Genau.
Podcast-Tüten? Auch mal was.
Genau.
Ja, wir hatten schon das letzte Mal einen Nachtrag zu unserer Sonderfolge 1913 vom Schreibtischtäter, wo wir uns über unseren Schreibtisch unterhalten haben. Und da wurde mir noch ein Link zugespielt. Besten Dank an dieser Stelle nochmals. IKEA-Hackers. Ich glaube, Tobi, du kanntest den auch schon vorher.
Oh ja. Eine sehr geniale Seite, was ich nicht nur... Also die Seite kümmert sich nicht nur um Schreibtische oder Büroeinrichtungen, sondern global um Themen rund um das große Thema IKEA, was man mit IKEA-Möbel machen kann, wie man sie modifizieren kann, wie man sie verändern kann, wie man auch teilweise Möbel zweckentfremden kann, zu ganz anderen Dingen umbauen. Also super interessante Seite, kann ich nur immer wieder empfehlen, da mal vorbeizuschauen.
Wenn man ein bisschen handwerklich begabt ist, kann man aus diesen Möbeln wirklich noch coolere Dinge machen. Ja, ich bin da immer wieder erstaunt, auf was für Ideen da Leute kommen.
Ja, aber es gibt auch relativ simple Umbaumöglichkeiten, die eigentlich auch fast jeder hinbekommt. Und es gibt natürlich auch sehr komplexe Umbaugeschichten. Also das ist, ich denke, da ist für jeden was dabei. Für jede Geschicklichkeitsstufe und für jede Begabung ist da doch irgendwo was dabei.
Achso, meinst du, sei es auch noch Chance für mich, dass ich da was hinkriegen
würde? Naja, also so tief stapeln tun die natürlich jetzt nicht. Also so ein bisschen...
Dankeschön.
Also du solltest schon einen Hammer gerade mal halten können, sonst wird es knapp.
Gut, das Hammer, Schraubendreher, was war da nochmal der Unterschied? Genau, nee, Quatsch. Werden wir sicherlich auch mal was ausprobieren. Meine Frau hat da ein paar interessante Dinge gesehen. Mal schauen, was wir da basteln werden.
Oh wei, oh wei.
Mal schauen, vielleicht gibt es ein Foto, wenn es was geworden ist. Aber ja, Link ist wie immer in den Shownotes auf www.geektalk.ch zu finden. Und ja, kommen wir doch zu unseren Hauptthemen. Wir haben zum einen, Apple hat ein neues Patent rausgeschmissen. Ich höre schon wieder die Leute, Apple Patent. Aber das klingt nach einer ganz interessanten Idee, Tobi.
Da sieht man mal wieder, dass Apple mit Detaillösungen und mit viel Liebe zum Detail wieder mal eine kleine Innovation in ihre Produkte einbauen könnte. Ich betone könnte. Wir wissen natürlich nicht, ob dieses Patent auch wirklich zum Einsatz kommt, weil Apple sich natürlich in der Vergangenheit auch viele Patente sichern lassen hat, ohne dass sie bis dato angerührt worden sind oder ohne dass sie überhaupt ins Rennen geworfen worden sind.
Leider, ja.
Aber das Ding halte ich für sehr interessant, gerade auch speziell für ein ganz spezielles Notebook oder ein ganz spezielles Notebook-Typisierung von Apple, also die MacBook Air-Geschichte, weil da würde dieses Patent wirklich gut zum Tragen kommen. Es geht um einen USB-Anschluss und einen SD-Kartenslot in einem Guss sozusagen oder in so ein All-in-One-Stecker. Das heißt, man kann eine SD-Karte reinstecken und man hat gleichzeitig einen USB-Anschluss. Ich sehe da speziell für die 11-Zoll MacBook-Geschichte einen großen Markt in Anführungsstrichen, weil das 11-Zoll-Gerät hat ja keinen SD-Kartenslot und da könnte man natürlich diesen All-in-One-Anschluss gut verbauen, so dass man dementsprechend auch dieses 11-Zoll-Gerät mit einem SD-Kartenslot versehen kann.
Auf jeden Fall. Die Geräte werden ja immer wie dünner Und auch im letzten Release sind ja die größeren, die MacBook Pro, um einiges dünner geworden. Und da kann man natürlich noch einiges mehr optimieren, denke ich doch mal, mit so einem kombinierten Anschluss.
Richtig, weil es kamen ja auch viele Klagen, in Anführungsstrichen, von den Nutzern, dass das 11 Zoll keinen SD-Karten-Slot hat. Und finde ich natürlich persönlich auch schade, aber das war halt bauformbedingt. Und jetzt ist es halt so, dass eventuell im nächsten Update vielleicht sehen wir da halt ein All-in-One-Stecker und Kartenslot.
Sie hätten auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit.
Genau.
Gut, schönes Thema. Da bin ich wirklich gespannt, ob sowas demnächst auch Einzug halten wird. Werden wir sehen. Aber gab es ja erst gerade ein Update, oder? Wann war das?
Ja, das war halt so WWDC, genau, kam
stimmt,
ja das
war's Update ja auch WWDC,
auf die, die Haswell-Geschichte und so weiter.
Genau, da dürfen wir also noch ein bisschen gespannt abwarten in dem Fall. Aber auf jeden Fall, wie immer wieder interessante kleine Patente, die sich Apple da sichert.
Das zeigt mir, dass Apple doch wirklich im Hintergrund auch an vielen kleinen Lösungen arbeitet. Und das macht ja gerade auch das ganze Apple-System so interessant.
Auf jeden Fall, das war, was für mich sehr interessant daran ist, sind die vielen, vielen ganz kleinen Details, wie sie gewisse Dinge lösen, wo kein anderer Hersteller überhaupt drauf kommen würde, es so zu machen. Hm. Was habe ich mich vor kurzem? Ich habe für mein HTC 8X einen Ständer gesucht, wo ich es auch direkt aufladen kann, also mit USB-Anschluss. Da habe ich mich richtig gefreut, dachte ich, cool, kann ich meinen Nokia Lumia auch darauf aufladen. Aber denkst du, dieser Micro-USB-Anschluss ist im Nokia verkehrt rum reingesetzt. Weißt du, wie ich meine? Es hat ja so eine leichte Abschrägung. Beim HTC ist es nach hinten, beim Nokia ist es nach vorne. Ich kann also diesen Ständer nicht brauchen für das Nokia, weil dann das Display nach hinten zeigt. Und da mag mich Leute, ich werde immer wieder rausgelacht, wenn ich sage, ich liebe an den Lightning-Connectern das, dass ich es egal wie es einfach reinstecken kann, egal ob vorne oder nach vorne oder nach hinten. Da werde ich immer wieder rausgelacht. Aber das sind Details, die mir einfach sagen, Apple macht es richtig.
Ja, ich meine, das ist doch auch ein Riesenvorteil, wenn ich nicht hingucken muss. Ich nehme einfach den Lightning-Stecker und knall den ins Gerät rein, jetzt mal ganz provokant ausgedrückt knallen und stecke den ganz einfach in das Gerät dort rein, ohne dass ich da hinschauen muss.
Egal wie müde also, oder vielleicht in jüngeren Alten auch besoffen, dass du bist, du triffst das Teil einfach immer.
Ja. Oder es gibt ja Leute, die brauchen halt unbedingt eine Brille, um was zu sehen. Und nachts setzt man natürlich die Brille ab. Und diesen Stecker kann ich auch da reinstecken, auch ohne, dass ich die Brille aufhabe.
Genau, vorher noch mit dem Display vom, wie ich es früher gemacht habe, mit dem Display vom iPhone oder sogar mit der Taschenlampe-Funktion, also der LED, auf das Kabel geleuchtet habe. Ach, so geht das. Und dann reingesteckt, bevor ich da irgendwie rumgefummelt habe. Aber wie gesagt, da darf man mich gerne auslachen. Es sind die kleinen Details, die es wirklich einfach ausmachen.
Mittlerweile habe ich mich auch an den Lightning-Anschluss gewöhnt und habe ihn auch zu schätzen gelernt, sagen wir es mal so.
Auf jeden Fall.
Hört mehr Geek Talk.
Der Windows App Store, also wo ihr Apps laden könnt, hat ja in den Staaten die 70.000 erreicht. Jetzt neu sind in Deutschland auch 50.000 Apps vorhanden. Ist doch auch mal eine schöne Neuigkeit, dass da doch in letzter Zeit einiges an mehr Apps dazugekommen sind.
Naja gut, 50.000 hört sich jetzt für die Apple-Fans jetzt nicht unbedingt nach einer gigantischen Zahl an. Drücken wir erstmal sehr vorsichtig aus.
Es ist natürlich, es kommt darauf an, welche Apps das sind. Und da gibt es gewisse, die leider immer noch fehlen. Die offizielle Facebook-App fehlt noch. Google weigert sich ja nach wie vor, Apps für Windows 8 zu programmieren. Ich glaube, die haben einen Riesenschiss vor Windows 8. Keine Ahnung, weshalb sie das da so blocken. Aber es sind jetzt in den letzten Monaten auch einige an Apps dazugekommen, die wirklich gut sind. Eben, wir wissen auch eben bei uns mit diesen vielen, vielen Apps, die wir haben, viele sind ja auch Bullshit. Also es ist wirklich die Qualität, die zählt.
Das ist richtig, ja.
Obwohl da die Qualitätszahl, also die Zahl von der Qualität ist da bei Apple doch immer noch höher, wenn man es mit anderen Stores vergleicht.
Das mag wohl so sein, ja. Wir möchten uns jetzt ja nicht wieder zu einem Bashing hinreißen lassen, aber es wird einem manchmal so leicht gemacht.
Ja, ist in der Tat so. Aber kommen wir zum nächsten Flop, zum nächsten News. HP will in Zukunft wieder Smartphones bauen.
Na, mein herzliches Beileid.
Ja, nachdem das ist vor, wie viele Jahren war das? 2-3 Jahren jetzt, glaube ich, her, mit dem WebOS, also mit dem Palm, dem Prey-Dingens probiert haben, hat jetzt eine Senior Director Consumer PC Media Tablets von Asien, also die Yam Sum Yin, hat sich bei einem Interview hinreißen lassen und hat bestätigt, dass sie wären dumm, Nein zu sagen, in den Markt nicht wieder einzusteigen.
Und ich dachte schon, es wird nur noch ein ganz kleiner Teil von WebOS in iOS 7 weiterleben, die Multitasking-Funktion. Ich dachte, das reicht ja von WebOS, was wir heute noch sehen, aber Mist, die kommen ja wieder.
Ja, WebOS, gut, gehört ja nicht mehr HP, das haben sie ja open-sourced, also outsourced und open-sourced quasi. Und später hat sich es dann LG ja geschnappt. Die wollen das ja auf ihren Fernseher bringen oder auf ihre Fernseherlösung.
Wollten die das nicht auch auf ihre Drucker draufknallen?
Irgendwie? Das wollte HP, genau, ja.
Ja, ja. LG hat ja keine Drucker, also bleibt ja nur HP übrig.
LG hat Drucker, zumindest Fotodrucker.
Die Fotodrucker, kleinen. Ja, ja. So kleine Fotodrucker haben die.
Genau, ja, aber die haben ja kein Betriebssystem in dem Sinn drauf, was du optisch bedienen könntest, sondern einfach über AirPrint drucken kannst, oder?
Ich glaube, die haben so einen NFC-Drucker und sowas, so ganz kleine Dinger da.
Stimmt, NFC, das war's, ja, genau.
Genau, alles das, was das iPhone nicht hat.
Ja.
Ja, so viel zum Thema Apple-Bashing, da haben wir unser Quoten-Bashing auch reingebracht. Auch
wieder ausgeglichen,
genau. Genau.
Gut, auf jeden Fall dürfen wir gespannt sein, was sie da drunter setzen. Ich denke nicht, dass sie wieder WebOS nehmen werden, das ja eben, wie gesagt, mittlerweile zu LG gehört. Aber sie haben ja vor kurzem mit Tablets begonnen und da haben sie ja Android draufgeschmissen.
Ja, noch ein Hersteller, der das Stock Android vermauschelt mit irgendeiner eigenen Oberfläche.
Sie hat ja auch angekündigt, dass diese Geräte, also diese Smartphones, eine Benutzung sondergleichen haben werden. Also so, wie man es bis jetzt noch nicht kannte. Das heißt, dann würden sie ja ziemlich sicher, wenn sie Android wählen würden, das ziemlich verwursteln, also irgendwas selber obendrauf knallen, ja. Mhm. Aber wir dürfen gespannt sein, was da kommt und wie sie es machen und sowieso. Aber anschauen werden wir es uns, denke ich, sowieso, nehme ich an, von deiner Seite auch, oder?
Ja, ja, sagen wir mal ja. Ob ich natürlich mit einem objektiven Blick dort drauf schauen werde, das kann ich jetzt nicht garantieren.
Das dürfen wir ja auch. Ja, neben dem einen Smartphone-Gerücht gibt es Tablet-Gerüchte, Tobi?
Ja, ja. Uns wird ja immer vorgeworfen, wir sind so Apple-lastig. Und jetzt habe ich mir extra mal ein Android-Thema rausgesucht. Dass das nochmal passieren wird, das hätte ich auch nicht gedacht.
Das letzte Mal dein Outing von wegen Hardcore-Windows-User und jetzt kommen Android-Themen. Was ist ja bloß mit Tobi los?
Aber das hat mich doch interessiert. Ja. Bei der Firma Asus ist da irgendwie einem Support-Mitarbeiter so ein bisschen was rausgeplumpst. So ein paar Informationen sind ihnen da wohl durch die Lappen gegangen oder aus der Tastatur gefallen oder wie man es auch nennen mag.
Also keinem Senior Advice, bla bla, sondern einem Support-Mitarbeiter.
Ja, es gibt ja diese unsäglichen Support-Chats, wo man sich dann als Kunde dort anmelden kann und dementsprechend mit den jeweiligen Mitarbeitern in Kontakt treten kann über einen Chat, über eine Webfunktion. Das läuft mehr oder weniger auch ganz stabil und gut. Und da hat mal ein Kunde nachgefragt, wie es denn wohl mit dem neuen Nexus 7 aussieht, was es da für neue Spezifikationen gibt, ob der schon was wüsste etc. Und oh Wunder, ich meine, normalerweise wissen die so gut wie gar nichts, jedenfalls nichts über neue Geräte. Die können einem wahrscheinlich technisch weiterhelfen. Das mag mehr oder weniger auch gut funktionieren, je nachdem, wie gut und wie weit der Kollege gebildet ist, in Anführungsstrichen.
Das Skript funktioniert.
Ja, genau. Aber dass da jemand im Support von kommenden Produkten Ahnung hat oder weiß, was da kommen wird, das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Aber scheinbar war dieser gute Mann wohl sehr investigativ tätig, sagen wir es mal so, und hat dann wohl irgendwo auf irgendwelchen Kanälen, auf Firmen, Datenbanken zugegriffen und hat wohl angeblich Informationen gefunden und hat demjenigen das einfach mal so in den Chat reinkopiert. Und er hat also einiges an Informationen fallen lassen, wie das Gerät aussieht, wann das Gerät kommen wird. Und derjenige, der dort dementsprechend informiert worden ist, hat da ganz von dem Ganzen auch einen Screenshot gemacht. Und wir verlinken das auch in den Shownotes, da könnt ihr euch das mal selbst anschauen. Ich finde das Thema jetzt nicht unbedingt interessant, wie das Gerät aussehen wird, sondern ich finde es interessant, dass ein Support-Mitarbeiter, ich sag mal, in einer relativ niedrigen Hierarchie überhaupt die Möglichkeit hat, an diese Informationen zu kommen. Da kann ich jetzt persönlich dem Support-Mitarbeiter nicht die Schuld in die Schuhe schieben, sondern ich kann nur denjenigen die Schuld in die Schuhe schieben, der diese Informationen so breitflächig den Mitarbeitern zur Verfügung stellt, weil Produktinformationen von kommenden Geräten, das muss natürlich nur nicht wirklich jeder sehen im Unternehmen. Und von daher sehe ich das entweder als gewollten Marketing-Gag, dass das inszeniert worden ist von Asus, oder einfach nur schlechte Firmenpolitik oder schlechte Kommunikation intern, weil das muss nicht jeder Mitarbeiter sehen. Das ist meine Meinung.
Ein Fehler in der Informatik, sprich, dass da einer irgendwie falsche
Zugriffsrechte
vergeben hat, das ist ja sehr fatal. Also wenn das sowas war und nicht eben, wie du sagst, ein Marketing-Gag, dann ja, könnten da Köpfe rollen, wahrscheinlich nächstens.
Ja. Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Oder
man weiß
wie auch nicht. Immer. Also, vielleicht ist es ja nicht mal so schlecht. Ich meine, es bringt das Nexus 7 wieder ein bisschen.
Das Nexus 7 ist natürlich ein Produkt, was von Asus, sagen wir mal, sehr beliebt ist. Also ist eines der, nach meinem Empfinden, eines der beliebtesten Produkte. Und ich finde das Tablet in der jetzigen Version, wie es noch aktuell auf dem Markt ist, auch immer noch sehr interessant. Eines der gelungensten Android-Tablets. Ich habe es selber auch in Benutzung. Ich finde es okay.
Hat auch keine Frage. Android.
Also. Genau, deswegen finde ich es ja auch genau. Hervorragend. Mhm. Und ist natürlich klar, dass die Leute interessiert sind, wie wird der Nachfolger aussehen. Und das natürlich irgendwo auch begehrliche Informationen sind. Gerade bei diesem Nexus 7, was ja auch eines der beliebtesten Geräte
ist. Vor allem, das war ja preislich so interessant. Und es ist auch so, schon seit eigentlich Monaten ist ja da im Busch am Raunen, dass ein Nachfolger kommen wird. Und es gab immer wieder irgendwelche Specs und so weiter. Und jetzt gibt es halt offiziellen von Asus selber. Sicherlich interessant. 2 GB Arbeitsspeicher, 32 GB Festplattenspeicher und 5 Megapixel Kamera. Hm. NFC natürlich, LTE, GSM und 4000 mAh Akku.
Ja, klingt eigentlich ganz okay. Ja,
doch, da sind wir doch gespannt. Was ich persönlich da hoffe, ist, dass es mindestens halb so dünn ist wie der vorige, also das aktuelle.
Ja, wohl so dick war es natürlich jetzt auch nicht. Also ich habe da schon Schlimmeres gesehen. Also
Schlimmeres schon, aber wenn ich es jetzt mit einem Mini vergleiche, ist es doch recht dick. Da kann ich ja 2 Minis neben hinstellen.
Ja, aber das stimmt wohl.
Ist halt immer, wenn man mal was anderes in der Hand gehabt hat. Aber auf jeden Fall, ich habe es meines auch noch, mein 7er, und ich nutze es auch immer wieder.
Man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, Apple kam später mit einem 7-Zoll-Tablet. Nexus 7, also Asus war zuerst mit dem Gerät da.
Genau, sie hatten 7 und dann kam Apple mit dem 7-9er, genau.
Ja. Richtig. Und dann war es natürlich auch leicht, sich irgendwo das Gerät als Vorbild zu nehmen und zu sagen, wir müssen unbedingt dünner werden, etc. Das ist natürlich immer für die Firma, die als erstes mit einem Produkt kommt, ohne dass sie sich orientieren können am Markt, immer natürlich sehr schwierig. Und ist natürlich klar, dass Apple es dann besser machen konnte. Da muss man ja auch mal Asus in Schutz nehmen.
Auf jeden Fall. Dann kommen wir vom einen genialen Produkt zum nächsten genialen Produkt. Du hast ein Video entdeckt, Tobi?
Ja, wir wollen jetzt hier keine neue Kategorie einführen, weil wir hatten letzte Woche schon gesagt, wir machen jetzt immer so ein bisschen Videos, die uns positiv auffallen, die wir der Hörerschaft irgendwo nicht vorenthalten möchten. Also wir wollen das jetzt nicht als feste Kategorie einführen, weil wenn man eine feste Kategorie drin hat, dann muss man sie auch jedes Mal bedienen. Aber es passt halt so gut, weil ich dieses Video eigentlich recht interessant und informativ finde. Ich will auch nicht zu viel verraten, weil sonst geht er ja nicht in unsere Shownotes und klickt das Video an. Ich möchte nur so viel verraten, dass jemand sehr Berühmtes in der Fotoszene und in der Photoshop-Szene in Deutschland, eines der berühmtesten Photoshop-Evangelisten, sagen wir es mal so, der Calvin Hollywood, das ist also in der Fotoszene eine extrem große Berühmtheit, der war auf einer Fotoreise in Schottland und hat sein MacBook auf dem Autodach liegen lassen und ist dann losgefahren und hat es mehr oder weniger verloren. Ihm wurde das Gerät zugeschickt und beim ersten Auspacken von dem Gerät da hält er die Kamera drauf und zeigt, dass das Gerät danach noch funktioniert. Und das wird also sehr interessant und informativ zur Schau gestellt, wie robust so ein MacBook sein kann. Und das fand ich ein sehr interessantes Video. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten.
Müsst ihr euch anschauen. Auch sonst hat er ganz geniale Videos. Ich habe dann, wo du mir das Video geschickt hast, noch ein paar weitere Videos angeschaut. Sehr informativ und interessant. Auf jeden Fall
ein Kanal. Ja, also es ist also eine Berühmtheit im Photoshop-Bereich. Also das ist eines der größten deutschen Photoshop-Evangelisten. Und er hat auch selbst für Adobe schon gearbeitet. Und gibt Seminare und hat Tutorials draußen, Lern-DVDs und sehr informativ. Also wer sich für Photoshop interessiert, kommt an den Kollegen Calvin Hollywood nicht vorbei.
Kennt ihn im Fall wahrscheinlich schon.
Sollte, ja. Wenn ich ihn sogar kenne und mit Photoshop recht wenig zu tun habe, dann sollten ihn auch Photoshop-Nutzer kennen.
Dann kommen wir zu einer Person, die vielleicht einige unter euch dem Namen nach zumindest nicht kennen. Das, was er erfunden hat, schon. Aber der Name Douglas Engelhardt, wenn ich das richtig ausspreche, ist gestorben am 2. Juli diesen Jahres, also vor 2 Tagen. Wer war das, Tobi?
Ja, das war der Urvater, der Erfinder der heutigen Computermaus.
Jetzt kommt ja irgendwelche Leute sicherlich, aber das hat doch Apple erfunden.
Nee. Apple hat
optimiert.
Wir machen heute mal Quotenbashing. Apple hat geklaut. Apple hat sich brutal inspirieren lassen und hat quasi von Xerox das Ganze hat sich das Ganze genommen und hat es weiterentwickelt, sagen wir es mal so.
Muss aber auch fairerweise sagen, sie haben zu der Zeit was Geniales draus gemacht. Wenn man so mit den anderen Mäusen sie vergleicht, waren die dann schon eben halt Apple-typisch ausgefeilt.
Naja gut, die Sache, die Xerox da auf dem Markt hatte, das war nur ganz grob mit der heutigen Computermaus zu vergleichen. Und
also seine Version war ja ein Holzklotz.
Ja, das stimmt. Und Xerox hatte das Ganze auch nicht so ernst genommen und die haben auch gesagt, das macht mehr oder weniger keinen Sinn. Das war eine Studie und ein Versuch und Steve Jobs hat sich das Ganze angeguckt und hat da dementsprechend damals gesehen, dass das die Zukunft sein könnte, wie man Computer bedient und hat das Ganze dann verfeinert und umgesetzt. Also er hat quasi es wieder in eine weitere Evolutionsstufe getragen, sagen wir es mal so.
Genau.
Aber die Uridee kommt halt nicht von Apple, sondern die kommt halt von Xerox.
Oder eben Douglas Engelhardt, welcher dann mit seinem Team von Xerox übernommen wurde. Ja.
Genau, richtig, ja. Genau.
Um es noch vergenauen. Damit wir das nächste Mal keinen Nachtrag machen oder halten müssen über dieses Thema.
Naja, aber das ist ja schon ein Running Gag, das müssen wir ja schon einbauen.
Doch. Eine traurige Nachricht jagt die andere. Oder besser gesagt, ich hatte heute eigentlich recht gute Laune. Dann kam der Tobi mit dem Thema an. Und ja, für mich, ich würde nicht sagen, eine Welt ist zusammengebrochen, aber ich hoffe jetzt, dass, ja, erzähl, Tobi. Ich bin traurig.
Oh, Du bist traurig. Also wie man mit solchen kleinen Nachrichten schon die kleine Welt von Martin kaputt machen kann, das ist schon bitter.
Schlimm.
Die Firma Samsung, so kleiner Hersteller, hinten rechts in der Garage, die haben eingekauft und die haben die Boxy-Technologie eingekauft. Boxy ist quasi ein Projekt, was auf vielen Smart-Boxen, Set-Top-Boxen, wie man sie auch nennen mag, installiert ist und als Software fungiert. Eines der berühmtesten Boxen ist wahrscheinlich die D-Link Boxy Box. Von iOmega gibt es noch Boxen, die diese Software einsetzen und so weiter. Also es ist eine relativ beliebte Software und auch eine relativ verbreitete Lösung. Und Samsung hatte sich gedacht, naja, dann wollen wir uns diese Software mal einkaufen. Vielleicht können wir ja unsere miserablen Oberflächen von unseren Fernsehern und unsere Bedienkonzepte von unseren Samsung Smart TVs etwas verbessern. Ich habe nichts gegen Samsung Fernseher. Die Fernseher an sich von der Hardware sind toll, aber die Bedienkonzepte von Samsung sind echt für den Popo. Und das hat sich wohl mal Samsung auch gedacht und hat gesagt, gut, dann kaufen wir Technologie dazu und bedienen uns bei einer etablierten Software. Das ist so die Geschichte.
Meine wirklich geliebte Boxybox von D-Link. Gut, die hat schon länger keine Updates mehr erhalten. Aber dennoch, irgendwie traurig. Hoffen wir jetzt, dass Samsung das auch irgendwie belässt auf dem, was es ist und nicht da ihr Touchwitz darüber knallt. Irgendwie.
Ja gut, Samsung hat ja die Angewohnheit, Betriebssysteme zu verschlechtern. Ich meine, das hat jetzt nicht nur Samsung, das kann auch HTC und das können auch andere. Aber ich denke, die Kritik von vielen Nutzern an ihrer Smart-TV-Oberfläche, das hat sich Samsung wahrscheinlich zu Herzen genommen. Und sie haben wohl auch gesehen, dass sie mit ihrer Technologie so nicht unbedingt weit vorne sind und haben sich umgeschaut und haben
zugeschlagen.
Nach meiner Meinung sich für den richtigen Partner entschieden. Und ich denke, das kann der ganzen Smart-TV-Welt speziell von Samsung nur gut tun. Das ist meine persönliche Meinung.
Auf jeden Fall. Also Boxy ist genial. Ich liebe es ja. Und das wird, wie du schon gesagt hast, die Hardware von den Fernsehgeräten, die sie haben, sind ja wirklich genial. Die sind dünn, die sind sexy und alles drum und dran. Und wenn da jetzt noch Boxy draufläuft und nicht allzu, wie sagt man, verschandelt ist, dann wird es mir auch gefallen, weil eben das Zeugs läuft und es frisst so ziemlich alle Inhalte, die irgendwo rumliegen. Und ja, geniales Teil. Auf jeden Fall.
Und es ist sehr performant. Also wenn ich mir teilweise die Smart-TV-Oberflächen von Samsung-Fernseher anschaue, egal auch in welcher Kategorie, auch in der High-End-Klasse, in der großen Serie von Samsung, die Performance, die ich da in der Darstellung habe, also sprich in der Menüleiste, das leckt manchmal, das hängt manchmal und so weiter. Da ist die Software wirklich nicht unbedingt optimiert auf die Hardware. Mhm. Und also ein Smart TV von Samsung zu bedienen, das ist quasi, macht keinen Spaß, sagen wir es mal so.
Genau, also eben von dem her ist es schon gut, einfach was da die Zukunft natürlich bringt. Vielleicht für diejenigen, die eine Boxybox haben, egal ob jetzt von iOmega oder von D-Link, Boxy Plus, wir haben es schon mal vorgestellt, irgendwann, was war das, Ende letzten Jahres oder sowas. Ich habe da ein Video dazu gemacht, ich werde das Ganze auch nochmals verlinken. Es gibt eine Boxy Plus Software, die von freien Entwicklern, die haben Boxy ein bisschen weiterentwickelt und ein paar neue Geschichten reingemacht und das Ganze auch performance-technisch noch mehr optimiert, als es sonst schon war. Und das kann man einfach installieren auf seiner eigenen Boxy-Box. Und bei nicht gefallen oder nicht, nicht gut dünken, auch wieder ohne Probleme deinstallieren. Vielleicht noch wichtig.
Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, dass das ohne weiteres und auch relativ einfach zu entfernen ist, das Ganze.
Ja.
Ist ja nicht bei jeglicher Modifikation von System immer so einfach möglich.
Genau, auf jeden Fall. Und hier geht es wirklich einfach, das Zurücksetzen. Für mich hat es nur schon dahergehend gelohnt, auf dem Startscreen hast du ja da die verschiedenen, das gefällt deinen Freunden und der Browser und so weiter. Das sind Punkte oder Menüpunkte, die ich nie gebraucht habe oder nie gewollt habe. Und die kannst du da einfach mit dieser Software nachher ausblenden und solche Geschichten. HD-Streaming, Performance wurde verbessert. Hatte ich vorher zwar noch nie Probleme, aber VPN-Performance, besonders wichtig bei der Boxybox, wer Hulu und die ganzen Geschichten nutzt, also irgendwelche amerikanischen Dienste, da hat sich vor allem die Performance extrem verbessert. Und ja, eben die erweiterten Einstellungen, die optimiert wurden. Aber das werden wir gerne auch verlinken, wie und wo das zu haben ist und funktioniert.
Genau.
Auf jeden Fall sind wir gespannt, wie es da mit Boxy weitergeht und was Samsung vor allem daraus macht.
Ich sage es mal so, sehen wir es nicht als Weltuntergang, sehen wir es als Chance für Samsung, dass sie endlich mal eine tolle Oberfläche für ihre Fernseher haben. Und sehen wir dem Ganzen positiv
entgegen. Auf jeden Fall, dass die Hardware auch gute Softwareunterstützung erhält. Also performante und all das. Ja, doch.
Richtig,
genau. Sehr gespannt. Wir werden sicherlich mal so einen Fernseher uns ein bisschen genauer anschauen, wenn das dann soweit ist. Das weiß man ja auch nicht, wie schnell das Ganze umgesetzt werden kann oder wird. Mhm. Besser auch noch.
Aber ich finde es gut von Samsung, dass sie erkannt haben, dass sie sich nur Know-how einkaufen müssen.
Und, auf jeden Fall, sie sind ja da stehen geblieben, was das anbelangt, ein bisschen.
Richtig, weil sie haben es halt immer selbst versucht, irgendwelche Dinge zu lösen und Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung.
Genau, und bei den Smartphones haben sie es ja auch gemacht mit T10 und so weiter. Da weiß man ja auch nicht, vielleicht geht es da bald mal bei Android weg, und weil die Leute merken es eh nicht, da Touchwiz drüber läuft, ist dann plötzlich ein anderer Unterbau drunter. Weil wie wir ja in den letzten, in der letzten Folge haben wir einen Kommentar bekommen, es gibt ja nicht nur Geeks, wie wir sind, gut, haben wir auch schon vielfach gesagt, es gibt ja auch normale Nutzer und denen ist egal, was drunter läuft, solange das Ganze einigermaßen läuft und so geht, wie sie es wollen, ist denen egal, was sie nutzen.
Da gibt es leider viele Leute, die so denken. Aber mal ehrlich, wenn es noch zwei solche Bekloppten wie uns beiden geben würde, das wäre nicht auszuhalten.
Ja, gut, das hat auch wieder was. Ja, bekloppte Leute machen auch Timelapse-Videos. Hast du auch schon ein Timelapse-Video gemacht? So ein Zeitraffer-Video?
Soll ich jetzt ehrlich sein oder soll ich jetzt mit der Welle schwimmen? Ich habe noch nie so ein Video gemacht. Nein, ich gucke es mir gerne an, aber gut. Selbst noch nicht.
Kannst du erklären, wie das funktioniert, was das genau ist, so ein Timelapse in einfachen Worten?
Ich dachte, da komme ich jetzt drum rum. Mist. Ja. Ich dachte, die Frage war eindeutig. Oder die Antwort war eindeutig. Also so wie ich das jetzt selbst verstehe, das ist im Endeffekt ein Video, zeitraffertechnisch. Du stellst eine Kamera an einen Ort und beobachtest über lange Zeit ein Geschehen und das Ganze wird zusammengerafft in eine Zeitrafferaufnahme. Oder habe ich das jetzt falsch formuliert?
So grob gesagt geht es in die Richtung, genau. Ja. Und da gibt es ja auch diese Videos, wo man so Landschaftsausschnitte sieht, wo dann der Zeitraffer einen kleinen Schwenker macht, teilweise nur so ein paar Grad, teilweise um 180 Grad oder sogar 360 Grad, um das ganze Panorama mit reinzunehmen. Und da gibt es ja so kleine Gadgets mit dazu. Wir hatten heute ein Review auf dem Gadget Blaser Blog und letzte Woche war es der Flow-Mo Timelapse Photography. Das vom Prinzip her ist eine Eieruhr, wenn man so... Das Geräusch kennt sicherlich jemand, der mal in der Küche sich aufgehalten hat und was gebacken hat. Da hat es ein Viertel Zoll Gewinde drauf, wo du normale Kompaktkameras, aber auch die größeren Kameras, teilweise gehen da auch Spiegelreflexkameras drauf oder solche schöne Gadgets wie das, Schublade. Da, Vorbereitung ist alles. Glyph Plus nennt sich das Ganze, kennst du auch.
Ja, klar.
So ein iPhone-Stativ draufschrauben kannst, damit das iPhone diese Aufnahmen machen kann. Da gibt es auch genügend Apps dazu, die das machen, solche Zeitrafferaufnahmen. Und ja, das dreht sich dann einfach im Kreis. In Form des Flow-Mo sind das in 360 Grad, macht er in 120 Minuten. Also dreht sich sehr, sehr langsam. Da musst du das Telefon, das Smartphone, der Fotoapparat, was auch immer du draufstellst, halt dann so lange draufstellen. Und er macht dann in gewissen Intervallen, wie du es einstellst, alle 5 Sekunden oder alle 50 Sekunden oder einmal in der Stunde ein Bild. Und diese ganzen Bilder werden dann mit der Software zusammengerafft in einen Film, in bewegte Bilder. Und dann gibt es eben diese coolen Effekte, wo du siehst, wie sich die Wolken bewegen und so weiter. Da gibt es wirklich coole Videos dazu. Ihr habt noch die Möglichkeit, dieses Teil zu kaufen, 10% vergünstigt. Flomo hat uns da 50 Gutscheine hinterlassen. Wie das Ganze funktioniert, auf dem Gadget Blaser Blog oder direkt der Link bei uns auf www.geektalk.ch zu finden. Unbedingt reinschauen, wer sich für sowas interessiert.
Ja, also der Flomo, ich habe den ja auch vor mir liegen, sehr wertig verarbeitet. Und was ich toll finde, die komplette Gebrauchsanweisung steht auf der Rückseite von dem Produkt. Also der ist so simpel zu bedienen, die haben die Gebrauchsanweisung auf die Unterseite von dem Produkt gedruckt.
Sehr löblich, vor allem wenn man bedenkt, da wurde kein Papier verschwendet für Bedienungsanleitung, genau.
Und du hast sie immer dabei.
Genau.
Ich meine, gut, wenn man das einmal verstanden hat, wie das Ding funktioniert, dann muss man da nie wieder drauf schauen, aber ich finde das ganz lustig, dass da halt auf der Unterseite die Bedienungsanleitung steht.
Genau. Und auch die Aufschrift irgendwie 30 Minuten, 60, 90 und 70, 120 jeweils mit den ganzen Gradanzeigen. Sehr praktisch, wenn du da schnell irgendwas machen musst.
Ja.
Circa 30 Euro kostet das Teil. Also auch sehr.
Ja, finde ich absolut günstig für das, was man bekommt.
Genau. Auf jeden Fall. Ja, das war unsere kleine Hardware-Vorstellung. Eine haben wir noch und die überlasse ich gleich dir, Tobi.
Oh ja. Du hattest ja in der letzten Woche schon mal angekündigt, dass wir eine Verlosung machen wollen. Aber ich glaube, wir verlosen jetzt nicht das, was du verlosen willst, sondern ehrlich gesagt, ich bin dir jetzt mal wieder zuvor gekommen, glaube ich.
Das ist korrekt. Meines kommt dann in der Woche drauf, wenn dieser Wettbewerb endet. Genau, ja.
Tja, die Suppe habe ich dir aber wieder versalzen. Mein Gott.
Kann vorkommen.
Kann
der
vorkommen.
Schnelle Tobi.
Ja, ja.
Wir Schweizer halt, wir sind halt langsam und
langsam.
Ein paar Klischees wieder mal
genau.
Zu bedienen.
Gut. Also, wir hatten auch etwas negative Kritik bekommen, warum wir so viel Werbung in Anführungsstrichen für die Firma Elecom machen. Das ist ganz einfach. Die Produkte sind einfach geil. Zumindest die Produkte, die ich bisher getestet habe oder die Produkte, die ich mir ausgesucht habe. Aber wir machen das heute mal ein bisschen anders, dass sich auch zumindest ein Hörer davon überzeugen kann, wie gut diese Produkte wirklich sind und dass wir auch mal ein Feedback von der Hörerschaft bekommen, verlosen wir heute ein ganz neues Produkt, was Elecom rausgebracht hat oder eine Produktevolution. Also die haben ein Produkt etwas überarbeitet und erweitert. Die Grundtechnologie in diesem Produkt ist noch geblieben. Also die Technologie, die sich Elecom auch patentieren lassen hat, nämlich die Zero-Shock-Technologie. Das ist eine Protektionstechnologie, die in vielen Elecom-Taschen und Hüllen und Sleeves verbaut worden ist, um die Produkte optimal zu schützen. Diese Technologie beinhaltet mehrere Schutzkomponenten. Das heißt, einmal die Innenkomponente, das heißt diese spezielle Schaumstofftechnologie, dieses wiederaufstehende Schaumstoff, das heißt bei einem Fall von einer gewissen Höhe dämpft sich der Schaumstoff zusammen und steht dann quasi wieder auf. Also das ist ein Schaumstoff mit einer Art Memory-Effekt sozusagen. Also er merkt sich die vorherige Position und umschließt dann quasi wieder das Gerät und beim Sturz auf Unterflächen absorbiert quasi dieser Memory-Effekt die Stürze oder den Schock sozusagen. Also diese Zero-Shock-Technologie ist quasi patentiert von Elecom, die sich wie gesagt in mehreren Taschen wiederfindet. Und jetzt gibt es ein neues Sleeve von Elecom, was noch etwas erweitert worden ist. Das heißt, die haben die Protektion noch etwas verstärkt. Am Korpus der Tasche, also an den beiden Außenseiten, sind noch verstärkte Schutzprotektoren eingebaut worden und das Reißverschluss wurde noch überarbeitet. Das heißt, wir haben noch einen verstärkten Wasserschutz, Spritzwasserschutz etc. Also sie wurde noch etwas noch mehr belastbar, um weitere Belastungen abzuwehren, ausgebaut sozusagen. Und dieses brandneue Produkt möchten wir jetzt einmal verlosen. Das handelt sich um einen 15 Zoll Notebook-Sleeve. Wie gesagt, Notebook-Sleeve ist es für jegliche Notebooks, die 15 Zoll nicht überschreiten, geeignet. Und nach meiner Meinung ein gelungenes Produkt. Und dieses Produkt verlosen wir einmal. Und einfach einen Kommentar unter diese Folge, unter die Folge 2713 posten und unter den jeweiligen Teilnehmern verlosen wir dann einmal diesen Sleeve in der Farbe schwarz.
Gut, Einsendeschluss ist Also ein Sendeschluss. Doch, ein Sendeschluss. Ende.
Das ja. Ende Nordmende. Laut Plan nächste Woche dann.
Genau. Gut.
Es kann ja sein, dass eine Folge ausfällt. Also in der nächsten Folge werden wir dementsprechend den Gewinner bekannt geben. In der nächsten regulären Folge sollte jetzt in der Zwischenzeit eine Sonderfolge kommen. Dort logischerweise nicht, also in der nächsten regulären Folge.
Genau, Spoiler-Alarm, wir haben ja dann noch unseres papierlose Büro, die nächste Folge, die da kommen wird.
Ja, wir sind hart am Arbeiten, genau.
Gut, also dann wünschen wir doch unseren Hörern viel Glück. Und ich habe ja den quasi Vorgänger von dieser Tasche und bin sehr gespannt, die sieht wirklich lecker aus. Vor allem ja, optisch hat sich da einiges getan.
Optisch hat sich da einiges getan, weil das Design von dem Vorgängerdesign, das war jetzt nicht unbedingt so massenkompatibel vom Geschmack, aber das Innenleben an sich hat sich so jetzt nicht großartig verändert, weil die Technologie ist die gleiche geblieben. Ja. Und da hat Elecom halt nur das Außendesign etwas angepasst
und,
das Reißverschluss verbessert und so weiter.
Genau, gut. Auf jeden Fall.
Okay.
Dann sonst haben wir keine Themen mehr für heute.
Mir fällt jetzt so spontan nichts mehr ein. Halten wir es heute mal kurz und knackig.
Genau, würde ich doch auch sagen. Und dann wünschen wir unseren Hörern, je nachdem, wenn sie uns hören, einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.